Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
4 Tore im ersten Spiel bei der Heimweltmeisterschaft. Damit haben wir in Deutschland bekanntlich gute Erfahrungen gemacht vor 20 Jahren in München. Die USA basteln am eigenen Sommermärchen, demontieren in Los Angeles Paraguay mit 4:1. Kanada spielt auch ordentlich, aber nur 1:1 in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina. Die Analyse von WM-Tag Nummer 2, ein ausführlicher Blick nach L.A., ein Blick voraus auf Brasilien und die Neymar-Posse vor dem Auftaktspiel gegen Marokko. Das alles und noch mehr jetzt hier im täglichen WM-Podcast von NTV Sport. Hallo und willkommen, hier ist NTV Sport, der tägliche Podcast während der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin Kevin Schulte, vielen Dank fürs Einschalten hier am Samstagmorgen. Wir blicken erneut zurück auf 2 weitere Partien bei der WM. Nach dem erfolgreichen Auftakt der Mexikaner, dem Sieg der Südkoreaner, sind jetzt auch die weiteren Gastgeber ins Turnier eingestiegen. Die USA ziemlich erfolgreich, die Kanadier, die können sehr zufrieden sein mit der eigenen Leistung, aber vielleicht nicht ganz mit dem Ergebnis. Wir werden das alles jetzt aufdröseln und natürlich dann auch auf den ersten 4-Spieletag zu sprechen kommen in der Vorschau, unter anderem mit Brasilien gegen Marokko, mit der Türkei gegen Australien und noch vielen weiteren Geschichten mehr. An der Stelle gehen wir rein, sprechen zunächst mal ganz kurz über Eröffnung Teil 2 und 3. Nach der großen Eröffnung im Aztekenstadion gab es jetzt noch kleinere Varianten, so würde ich es beschreiben. Einmal in Toronto, da mit Michael Bublé, der gesungen hat. In Los Angeles war es Katy Perry. Letztendlich kannte man das meiste aber schon. Es war wieder eine Flaggenparade, die Flaggen dann rund um den Mittelkreis, dort, wo sich ja dann wenige Minuten später die Mannschaften zu den Hymnen aufgestellt haben. Wir gehen rein mit der Analyse des Kanada-Spiels gegen Bosnien-Herzegowina. Bosnien, die sich ja gegen Italien im Elfmeterschießen haben durchsetzen können, auf dem Weg zur Weltmeisterschaft, spielen zum zweiten Mal eine WM, Kanada zum dritten Mal, und Kanada hat jetzt zum ersten Mal nicht verloren. Der erste WM-Punkt historisch für Kanada. Aber ob sie damit zufrieden sind, ich weiß nicht. Am Ende letztendlich aber Schlimmeres verhindert. Es sah ja lange so sogar danach aus, als würden sie hier zum Auftakt verlieren. Die erste Halbzeit recht kurzweilig. Eine Riesenchance für Kanada in Minute 17 durch Jonathan David. Am Elfmeterpunkt frei zum Schuss gekommen, aber kriegt er wirklich nicht mehr als ein Schüsschen hin in die Arme von Nicolas Vasil, der in der vergangenen Saison für St. Pauli das Tor gehütet hat. In der 21. Minute dann der Schock für Kanada. Jovo Lukic trifft nach der Ecke, Basic bringt die Ecke rein, Kolasinac, der Ex-Schalker, unfassbar fokussiert, der hat mir auch sehr gut gefallen in den Katakomben vor dem Spiel, der verlängert den Ball und Lukic, der netzt ein, Lukic wiederum der Ersatz für den angeschlagenen Schalke-Stürmer Edin Dzeko. Bosnien aber nach der Führung einfach zu passiv, die haben nichts mehr gemacht. Es gab dann später in der zweiten Halbzeit noch eine Top-Chance, Demirovic, der Stuttgarter, taucht alleine vor dem kanadischen Torwart auf, wenn er den macht, dann gewinnt Bosnien das Spiel, aber er macht ihn nicht und so kommt Kanada nochmal zurück. Kanada generell einigermaßen gefährlich unterwegs, aber sobald es Richtung Strafraum ging, wurde es dann schlechter. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war das so. In der zweiten Halbzeit kamen dann die größeren Chancen hinzu. Eine unfassbare Szene in Minute 53. Kanada kombiniert sich auf engen Raum wunderbar durch. David schießt, Kolasinac rettet vor der Linie mit Hilfe der Latte. Wirklich Wahnsinn. Im Gegenzug dann diese bereits erwähnte Demirovic-Chance. Der vertändelt das allerdings da alleine vor dem kanadischen Tor. Und so wird das bestraft. Kurz zuvor Katic auf der Linie für Bosnien nochmal geklärt. Mitte der zweiten Halbzeit und in Minute 79 ist es dann soweit. Ausgleich durch Kyle Larine, technisch saustark gemacht, Ball runtergepflückt und ins Netz geschweißt zum letztlich hochverdienten Ausgleich für Kanada. Lerien aus dem Gewusel in der 96. Minute fast auch noch mit einem weiteren Abschluss und fast mit dem Lucky Punch. Der fiel aber nicht mehr, sodass sich Kanada und Bosnien 1:1 trennen. Kanada war dem Sieg näher, Bosnien hat nach der Führung letztlich zu wenig gemacht. Für beide ist es aber trotzdem, würde ich sagen, eher ein Punktgewinn, da ja auch die besten Gruppendritten alle weiterkommen und beide spielen eben noch gegen Katar. Kanada am Freitag 0 Uhr, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Vancouver. Bosnien zunächst gegen Gruppenfavorit Schweiz am Donnerstagabend um 21 Uhr in Los Angeles. Und nach Los Angeles gehen wir jetzt rüber. USA gegen Paraguay, der Auftritt der US-Amerikaner mit Spannung erwartet worden, nachdem die Mexikaner so toll reingestartet sind, nachdem es die Kanadier gut gemacht haben, wollten die US-Amerikaner nachziehen und das haben sie sowas von gut geschafft. Es war nur eine Szene letztlich zu überstehen und die gab es nach ein paar Sekunden, nach einer Minute letztendlich kam Paraguay einmal gefährlich vors Tor, danach spielen aber nur noch die Amerikaner. Paraguays Abwehr verkam zu einer Art Slalomstange am laufenden Band, also völlig desolat. Die USA spielt sich zeitweise in einen Rausch, die haben gemacht, was sie wollten mit der paraguayischen Abwehrkette, allen voran Christian Pulisic. Die US-Amerikaner gehen in 8 Minute folgerichtig in Führung. Damian Bobadilla mit einem Eigentor. Ja, kann er nicht mehr so richtig viel machen, war mein Eindruck. Follorin Balogun, die US-Sturmspitze, macht dann die Treffer 2 und 3 noch vor der Pause. Danach fahren die US-Amerikaner so einen Gang runter. Paraguay kann das nutzen. 79. Minute nach Enciso Zuspiel. Der beste Fußballer in Reihen der Paraguayer war angeschlagen, konnte spielen und sorgt dann zumindest hier für eine Torvorlage. Mauricio trifft zum Ehrentreffer. Den alten Abstand stellen die Amerikaner dann mit dem Schlusspfiff wieder her. Der von Borussia Mönchengladbach entsendete Giovanni Reyna, eingewechselt mit einem famosen Tor. Gladbach-Fans werden sich fragen, warum nicht immer so? Letztendlich wirklich das tollste Tor des bisherigen Turniers. Was für eine Technik mit dem Außenriss, das 4:1 für die USA. Ansonsten, was gibt's noch zu erwähnen? Kleine Hiobsbotschaft, Pulisic, zur Halbzeit musste er raus, oder was heißt musste? Es war vielleicht auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ob des Spielstandes, das Spiel war ja schon zur Pause entschieden, aber Pulisic, das würde wehtun, wenn der jetzt irgendwie ausfällt auf Seiten der USA. Was gab's noch? Ein VAR-Einsatz, der ziemlich kurios war in Minute 50. Da gab's eine gelbe Karte für einen Paraguayer nach einer Schwalbe, der Freistoß, der wurde aber zuvor schon ausgeführt. Aus meiner Sicht völliger Übereifer, also ist ein bisschen zu viel, was der VAR da alles mitentscheidet jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Letztendlich kommen wir zum Fazit. Auftakt nach Maß für die USA viel einseitiger als erwartet. Mit den 3 Punkten, mit dem klaren Ergebnis, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch damit schon weiter eine Runde. Jetzt geht's um Platz 1 und 2 in der Gruppe. Wahrscheinlich würde ich sagen im Fernduell mit der Türkei, die ja dann heute zum ersten Mal aufläuft bei diesem Turnier. Für Paraguay kann das letzte Gegentor gerade noch richtig reinkicken, negativ. Also ein 1-3 klingt deutlich besser mit einem Sieg gegen Australien. Das sollte machbar erscheinen. Käme man auf 3 Punkte, aber man bräuchte natürlich auch ein halbwegs passables Torverhältnis und das hat man sich jetzt hier schon ein bisschen verhagelt. Also um auf Nummer sicher zu gehen, sollte Paraguay 4 Punkte holen aus den nächsten 2 Spielen. Mit dieser Leistung wird das aber nicht gegen die Türkei am Samstag 5 Uhr in San Francisco klappen und auch nicht danach gegen Australien. Die US-Amerikaner, für die geht's weiter am Freitag 21 Uhr in Seattle. Und jetzt schalten wir dann rüber nach Los Angeles zu unserem Korrespondenten vor Ort. NTV-Reporter David Bedürftig ist da, beziehungsweise war schon jetzt ein paar Tage lang da in LA. Und da liegt natürlich eine Frage wirklich auf der Straße. Wie präsent ist denn die Fußballweltmeisterschaft in einer der Megametropolen der Staaten dieser Welt in Los Angeles? War denn Vorfreude im Vorfeld des Spiels schon so ein bisschen spürbar oder noch nicht?
Ich grüße dich, Kevin. Hi und hallo aus Los Angeles, California, hier an der Westküste der USA. 8 Spiele finden hier statt und ja, die WM-Atmosphäre, das ist ein sage ich mal, schwieriges Thema, sowieso ja in den USA. Hier aber nochmal mehr, würde ich sagen, weil diese Hollywood-Metropole ist einfach so riesig. Als Vergleich kann man mal überlegen, wenn der SV Werder in Bremen spielt, bekommt man das natürlich mehr mit, als wenn Hertha oder Union in Berlin spielen. Also die Stadt ist einfach auf den Beinen. In einer kleineren Stadt merkt man das mehr als in einer Metropole. Und hier ist halt die Megametropole. Das heißt, wenn du hier durch die Straßen gehst und nicht darauf achtest, dann bekommst du gar nichts mit von der WM. Es gibt hier und da natürlich Plakate, Billboards, kennt man ja. Die sind hier noch wirklich sehr präsent in Los Angeles. Und da gibt es einige für die WM, aber wenn du dich nicht dafür interessierst oder nicht extra darauf achtest, dann kannst du das auch komplett verpassen. Interessanterweise gab es letztens einmal Feuerwerk am Abend. Da haben ein paar Fans hier rumgeballert. Aber das waren nicht Fußballfans, sondern das waren Fans der New York Knicks, die in den NBA Finals, also im Basketball, dieses unfassbare Comeback gegen die San Antonio Spurs geschafft haben in Spiel 4. Und da ging es auf einmal ab draußen. Das war jetzt vor ein paar Tagen. Ansonsten auch nochmal zum Vergleich. Es ist tatsächlich auch echt anders, wenn man mal beim Super Bowl hier ist. Da gehen die Leute natürlich mega drauf ab. Das ist Sport Nummer 1. Football ist König. Aber Fußball, unser Fußball, halt gar nicht. Und beim Super Bowl siehst du in den Tagen vorher immer die Leute in ihren Trikots. Alle wollen representen, alle wollen zeigen, dass sie hier das Team sind, das den Super Bowl holt. Und das sieht man bisher noch gar nicht. Jetzt gab es eine Veränderung am Donnerstag, das Eröffnungsspiel, das die Mexikaner erfreulicherweise gewonnen haben. Erfreulicherweise, weil hier gibt es natürlich eine riesige Latino-Community in Los Angeles. Und da auf einmal hat sich das Bild ein bisschen verändert. Das heißt, wenn man da nochmal irgendwie am Strand spazieren gegangen ist, dann haben wirklich viele Leute das mexikanische Trikot getragen, haben sich zugegrüßt, man hat selbst gegrüßt, die haben sich gefreut. Und so ein, zwei verschiedene andere Trikots haben es dann auch mal rausgeschafft. Ein, zwei deutsche Fans gesehen, ein paar Engländer, ein paar Franzosen, aber noch sehr wenig. Aber die Mexikaner, die dominieren, die Amerikaner, die haben jetzt ihr Spiel 1. Und aber da gab es ja auch die Debatte, weil das Spiel, das Eröffnungsspiel der USA gegen Paraguay, das war eins der allerteuersten. Die Ticketpreise sind sowieso ja extrem. Und das war eins der allerteuersten, sogar im Vergleich mit allen K.O.-Spielen. Also klar, das Finale und die Halbfinale waren noch mal teurer. Aber das war wirklich da ganz oben mit dabei. Weswegen sich natürlich viele Fans ultra aufgeregt haben und viele auch gar nicht kommen können. Also das ist sowieso natürlich noch ein Thema. Viele Fans können sich einfach diese WM nicht leisten. Das heißt, ja, irgendwie so ein bisschen Spirit. Vielleicht man guckt zu Hause, macht Grillpartys, Barbecue. Hier in Kalifornien scheint die Sonne. Aber dass jetzt alle denken, super, ich pilger zum WM-Spiel und mache da vielleicht noch Tailgating, wie die das ja sonst bei Footballspielen machen, findet noch nicht statt. Mal gucken, ob das sich verändert. Das wird sich sicherlich auch noch verändern, wenn dann viele Südamerikaner besonders kommen. Aber noch ist davon nichts zu sehen. Ich bin gespannt.
Ganz generell bei der Gelegenheit die Frage, da die FIFA jetzt ja auch noch eine Mitteilung rausgegeben hat, wonach die freien Plätze beim Spiel Südkorea-Tschechien in Guadalajara am ersten WM-Tag nicht bedeuten sollen, dass wirklich viele Tickets nicht verkauft worden sind, sondern viele Zuschauer hätten sich einfach nicht auf ihren Plätzen befunden. Sind jetzt die Spiele ausverkauft oder nicht? Wie ist da dein Stand?
Also ausverkauft ist nicht, auch egal, was die FIFA da behauptet. Die Tickets sind aber so teuer, das heißt, man kann alles von 1.700 über 6.000 bis zu, ich glaube, 62.000 habe ich sogar mal gesehen. Das sind natürlich irgendwelche Logen dann. Kann man noch ergattern. Das heißt, wer spontan Lust hätte, könnte es noch schaffen, aber das macht natürlich niemand. Beziehungsweise sind wirklich einfach diese horrenden Preise, weshalb die Stimmung dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen hier und da etwas gedrückter sein wird.
Also was diese Reseller-Tickets betrifft, also der Ticket-Zweitmarkt, da sind den Preisen wirklich gar keine Grenzen gesetzt, ist mein Gefühl. Also 5- oder sogar 6-stellig habe ich zeitweise auch schon mal was gesehen, kommt da vor. David, wie hast du denn die vergangenen Tage jetzt in L.A. verbracht? Ich hatte es eben gesagt, du bist schon ein paar Tage da, hast schon einige Geschichten auch gemacht für ntv.de. Was denn für welche und welche sind dir da so im Kopf geblieben?
Ich bin seit einigen Tagen schon in der Stadt und auch wenn das Sportliche natürlich noch nicht losging, war es eine sehr ereignisreiche Woche, was hauptsächlich an dem Herrn im Weißen Haus liegt, an Donald Trump. Da ging es viel um Visa, um den Iran, und so weiter und so fort, verschiedene Skandale, was alles zu erwarten war natürlich. Wir gucken mal, was über die WM noch passieren wird. Und Iran ist natürlich eins der wichtigen Themen hier auch in Los Angeles. Das erste Spiel findet hier statt. Die größte Diaspora Irans befindet sich in Los Angeles. Zahlen gehen so von 100.000 bis aber auch 500.000. Genaue Zahlen gibt es da, glaube ich, nicht, aber das, was ich gelesen habe. Da bleibt zwar, ja, da wird es spannend, sage ich mal so, weil natürlich der Iran ja verschwinden musste. Das heißt, das Basecamp wurde verlegt nach Mexiko. Jetzt dürfen sie immer nur für den Spieltag einreisen. Danach geht es direkt wieder zurück. Muss man auch wirklich gucken, ob das klappt, ob das dann alles so fair ist, wann die wirklich anreisen können, wann sie direkt wieder abreisen müssen. Das bleibt alles abzuwarten. Das Spiel ist dann am Montag Ortszeit.
Beziehungsweise deutscher Zeit 3 Uhr in der Früh, Iran gegen Neuseeland in Los Angeles. Wir werden dann natürlich rund um dieses Spiel natürlich mit Argusaugen drauf schauen, was passiert. Was hast du noch für Geschichten gemacht an den vergangenen Tagen?
Ich habe mich also unter anderem mit dem Iran beschäftigt, darüber geschrieben, aber genauso ist hier in Los Angeles, aber noch mehr in der Nachbarstadt San Francisco, eine sehr, sehr große queere Community, LGBTQ+-Community. Da habe ich mit dem ersten und bisher einzigen öffentlich geouteten Katarer gesprochen, der mittlerweile in San Francisco lebt, der wirklich diese extreme Homophobie in seinem Heimatland erlebt hat, der von Folter, systematischer Folter in Katar und Misshandlung berichtet an Schwulen, Transmenschen, Lesben und der geflohen ist und jetzt in San Francisco lebt und dann berichtet, ja, dann ist er, ich glaube, 2015 ausgewandert, 2016, 17 hat er die Staatsbürgerschaft auch bekommen. Und dann auf einmal ist der erste Präsident, den er abkriegt, Donald Trump. Und da musste er auch so halb lachen, halb schlucken, weil er auch echt sagt, die Politik, besonders seit Donald Trumps zweite Amtszeit, entmenschlicht queere Menschen halt sehr. Ja, da hat er gesagt, ja, in manchen Teilen der USA, das kann er sehr verstehen, dass verschiedene LGBT-Fangruppen nicht zur WM reisen wollen. In manchen Bereichen oder in manchen Ecken, da darf man sich einfach nicht hintrauen. Er hat da seine Hochburg in San Francisco, meint, da fühlt er sich sehr sicher, wird auch, da ist das erste Spiel, Katars tatsächlich ist in San Francisco, da wird er aber nicht hingehen, sondern er sagt, er wird eine riesengroße schwule Tanzparty veranstalten zur gleichen Zeit. Also ein wenig Protest gegen das Regime Katars, das natürlich mit verschiedenen Offiziellen auch anwesend sein wird.
Katar spielt heute dann auch schon um 21 Uhr in Gruppe B gegen die Schweiz. David, nochmal zurück nach L.A. Kommen wir da nochmal drauf zu sprechen. Du hast außerdem noch eine große Story für ntv.de gemacht über die Zoll- und Einwanderungsbehörde ICE. Vor einem Jahr hat es ja in L.A. besonders diese großen Razzien gegeben. Insgesamt 14.000 Menschen wurden inhaftiert. Einwanderer, was kannst du dazu noch sagen zu deiner Recherche? Link zu dem Text machen wir natürlich in die Shownotes rein.
Die Wunden sind tief, das merkt man. Es gab viele Aktionen in dieser Woche. Ich habe mit Union del Barrio gesprochen, also eine Union der Nachbarschaft sozusagen. Das ist ein Reaktionsnetzwerk sozusagen. Ein Reaktionsnetzwerk gegen die ICE-Behörde, gegen die ICE-Beamten. Da haben sich viele solche Arten von Widerstand geformt. Also die kämpfen wirklich einen zivilen Widerstandskrieg, muss man so sagen die so. Und ich letztes Jahr extrem vergrößert, viele Leute haben sich da angeschlossen und die sagen auch, es ist einfach die Politik der USA, das ist die Tradition, es wird gegen Immigranten, gegen Latinos vorgegangen, das gab es schon oft in der Geschichte, siehe japanischstämmige Amerikaner, die in Lager gesteckt wurden in den 1930er Jahren wurden schon 2 Millionen Mexikaner abgeschoben, obwohl die viele davon auch US-Bürger waren. Jetzt ist es so, dass selbst wenn du einen Asylstatus hast, selbst wenn du im Asylverfahren bist, du bist nicht sicher. Es wurden Menschen hier in Los Angeles vor einem Jahr auf der Arbeit verhaftet, teilweise an Schulen, in Gerichtsgebäuden. Und ja, mit diesen Menschen habe ich gesprochen. Das war auch wirklich bedrückend teilweise, muss man sagen. Die eine Lehrerin hat erzählt, wie ihre Schüler ja immer noch extrem darunter leiden. Also Familien wurden zerrissen. Eine Schülerin, die hieß gerade Graduation, also Abschlussfeier, die hat so geweint auf der Bühne, die wusste nicht, ob sie das überhaupt hinkriegt, weil ihre Mutter einfach seit einem Jahr in so einem Detention-Lager sitzt, was hier nördlich von Los Angeles ist. Und die ist da völlig zusammengebrochen, weil sie jetzt ihre kleine Schwester irgendwie durchfüttern muss, mit verschiedenen Verwandten versucht, irgendwie diese Familie intakt zu halten. Aber die Mutter ist weg, jetzt können sie auch nicht, die Mutter soll dann vielleicht abgeschoben werden. Wir wissen aber, sie und ihre kleine Schwester nicht, ob sie auch zurück nach Guatemala können. Sie hat Angst, die Schülerin, dass wenn sie nach Guatemala geht, dass sie dann getrennt wird von ihrer minderjährigen Schwester. Also sind wirklich traurige Familiengeschichten, die diese Stadt begleiten. Und warum das wichtig ist, weil ICE auch bei WM-Spielen vor Ort sein wird. Also die Trump-Regierung hat gerade noch mal bestätigt, ja, alle Behörden sind vor Ort, auch ICE. Die Aufgabe von ICE sei jetzt in diesem Fall nicht Razzien, aber man weiß nie, bei der Club-WM zum Beispiel, vor einem Jahr, FIFA-Club-WM, wurde ein Familienvater festgenommen, der mit seinen zwei kleinen Kindern unterwegs war, 10 und 14 waren die Kinder. Der wurde festgenommen, weil er eine kleine Drohne, glaube ich, geflogen hat, wusste nicht, dass er das da nicht darf und dann wurde er direkt an ICE übergeben, wurde ins Gefängnis gesetzt für mehrere Monate und abgeschoben. Seine Kinder aber dachten, oder den Kindern wurde mitgeteilt, ja, das ist irgendwie vielleicht eine kleine Angelegenheit, geht immer alleine ins Stadion. Das heißt, zwei Minderjährige wurden alleine ins Stadion geschickt, während der Vater verknackt wurde. Das kann alles hier auch passieren, das kann alles nicht nur im und ums Stadion passieren, auch auf Fanfesten. Union del Barrio zum Beispiel, die sagten, sie haben da sehr viel Angst, dass das bei Straßenverkäufern auch passiert, bei Stadionarbeitern. Da gab es auch angekündigte Streiks. Die wurden jetzt erstmal bereinigt. Da hat man sich irgendwie geeinigt. Aber das Thema bleibt. Das Thema ICE wird uns auch weiterhin begleiten. Auch nicht die Boykotts von Stadionarbeitern. Das ist auch noch nicht passé. Das kann uns alles nochmal einholen.
Sagt David Bedürftig, vielen Dank für ntv.de, für ntv Sport in Los Angeles. Vor dem Spiel des Iran schalten wir dann die Tage sicher nochmal rüber zu dir. Wir bleiben jetzt aber auch noch kurz in Kalifornien, wollen jetzt blicken auf den heutigen WM-Tag Nummer 3, 21 Uhr deutscher Zeit in San Francisco wird gespielt, Katar gegen die Schweiz, wie eben erwähnt. Die Schweiz natürlich, rein sportlich betrachtet, müssen wir jetzt erstmal kurz drauf schauen, klarer Favorit, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in Gruppe B. Ich denke, das haben auch Kanada und Bosnien so ein bisschen untermauert, Kanada spielerisch vielleicht positiv überrascht und den Heimvorteil, der kann da noch ein bisschen entgegensetzen etwas, aber die Schweiz sollte eigentlich die Gruppe gewinnen. Es soll auch insgesamt endlich mal weiter ins Achtelfinale gehen, das so die großen Hoffnungen der Eidgenossen. Katar, muss man sagen, war 2022 bei ihrer Heim-WM komplett chancenlos. Mannschaft auch nicht wirklich besser geworden seitdem. War ja auch eine Qualifikation, die extrem begünstigend war für Katar. Sie haben ihre entscheidende Qualifikationsrunde zu Hause absolvieren können. Warum auch immer. Vielleicht können die Trainerkünste jetzt von Julen Lopetegui helfen, dem ehemaligen Nationaltrainer von Spanien und Real Madrid an der Seitenlinie der Katarer. Das Highlightspiel der kommende Nacht findet aber in New York statt, 0 Uhr deutscher Zeit. Brasilien gegen Marokko. Marokko 2022 WM-Vierter geworden. Insgesamt das erste Team aus Afrika in einem WM-Halbfinale. Und Halbfinale ist Lava für Brasilien, den Rekordweltmeister seit dem Titelgewinn 2022, aber nicht ein einziges Mal mehr im Halbfinale gewesen. Und das soll sich diesmal ändern. Wir werden jetzt schalten zu Johannes Kieber. Den habt ihr gestern schon gehört, Experte für den südamerikanischen Fußball. Hat einen eigenen Podcast über eben jenen Gol Olimpico. Link dazu befindet sich in der Folgenbeschreibung. Er ist freiberuflicher Sportjournalist und Kommentator und er wird uns jetzt erstmal ein bisschen was aufklären über die Neymar. Was ist es, eine Posse? Es ist auf jeden Fall so eine kleine Never-Ending-Story. Erinnert irgendwie an die Manuel Neuer-Geschichte. Also der Manuel Neuer Brasiliens ist Neymar. Er fällt auch mit einer Wadenverletzung. Das ist der Unterschied zu Manuel Neuer. Auch im ersten Gruppenspiel noch aus gegen Marokko. Also die Testspiele vor der WM fanden ohne Neymar statt und jetzt eben auch das erste Spiel gegen Marokko. Die Nominierung von Neymar war ja die große Geschichte im Vorfeld des Turniers aus brasilianischer Sicht.
Also ich setze mich ja wirklich sehr, sehr viel damit auseinander. Auch gerade der FC Santos ist in Brasilien so mein Verein sozusagen und habe ihn da auch 2 Jahre erlebt. Und das ist schon gut, was er macht. Also wenn er spielt, ist das gut. Der FC Santos ist ein chaotisch geführter Verein. Die Mitspieler sind nicht schlecht, aber nicht so gut. Es herrscht eine hohe Fluktuation im Kader selber. Also es ist nicht einfach, beim FC Santos zu spielen. Es ist nicht einfach, beim FC Santos Erfolg zu haben. Und wenn er gespielt hat, war das in der Regel auch wirklich, war das gut. Ob das dann für die Nationalmannschaft reicht, ob dann vor allem natürlich die Fitness, also ist jetzt nur eine Zahl aus dem Kopf, aber er hat in jetzt den letzten 3 Jahren, auch in dem Jahr davor bei Al-Hilal, ja nicht 15 Spiele am Stück gemacht. In so ein Turnier zu gehen, jetzt ja auch wieder verletzt, mit einer Verletzung rein, wo ja kurz diskutiert wird, ob er vielleicht doch wieder rausfliegt und jemand nachnominiert wird, was dementiert wurde. Ja, sind das einfach so Voraussetzungen, die einfach super, super schlecht sind. Weil auch diese Frage ist, du nimmst ihn mit, ja, und was machst du jetzt mit ihm? Auf der einen Seite, wenn du Neymar mitnimmst, musst du ihn spielen lassen, musst du ihn eigentlich auch von Beginn an spielen lassen, aber du kannst ihn nicht von Beginn an spielen lassen. Also das kannst du nicht vermitteln. Auch wenn das Team an sich schon sehr hinter Neymar steht, also die freuen sich, dass er dabei ist und die wissen, was der eigentlich kann, auch wenn er das jetzt über einen längeren Zeitraum seit Jahren nicht mehr gemacht hat. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Die Frage wird sein, Carlo Ancelotti hat das ja auch in der PK noch deutlich formuliert, dass Neymar weiß, welche Rolle er in ihm in der Nationalmannschaft sieht. Er hat nicht gesagt, welche das ist. Deutet so ein bisschen darauf hinaus, dass er wirklich einen Bankplatz bekommt und dann auch irgendwie für die letzten 30 Minuten reinkommt. Aber kann Neymar das? Das ist die große Frage, die kann ich nicht beantworten. Das ist wirklich, also das hat er in seiner Karriere noch nie irgendwie gehabt, ne? Geht dann zum einen, wie kommst du in so einem Spiel dann überhaupt rein? So rein das fußballerische Qualitative, das kann ich mir schon vorstellen. Der ist ja, kann ja doch einiges. Aber dann geht es eher so ein bisschen um die mentale Frage. Sieht sich Neymar selber auf der Bank in der Seleção? Würde ich eher sagen, nein. Also das ist, und jetzt auch diese ganzen Diskussionen vorher, ich weiß nicht, ob Carlo Ancelotti sich einen Gefallen damit getan hat, wo er vor 2 Jahren zum FC Santos gewechselt ist, ist er ganz klar mit dem Ziel hergekommen, bei der WM auch zu spielen. Und auch damals hat man ihm das überhaupt nicht zugetraut. Und es war ja, wie gesagt, jetzt bis zum Letzt stand es ja sehr, sehr auf der Kippe. Aber das Ziel hat er erreicht. Er hat das geschafft, das muss man sagen. Und dann ist die Frage, wenn man jetzt denkt, ja, das wird doch jetzt nichts bei der WM, kann er das ja auch vor der Bank? Ja, das werden wir sehen. Also er hat schon oft bewiesen, dass er Sachen schafft, die man ihm gar nicht mehr zugetraut hat, jetzt gerade, wie gesagt, in den letzten Jahren. Ja, wenn du dir das vorstellst, irgendwie ein Viertelfinalspiel, es steht 1-1 und dann kommt in den letzten 20 Minuten Neymar rein und ist auch für 20 Minuten wirklich topfit, sag ich mal, für diese 20 Minuten, dann kann die Seleção davon sehr, sehr, sehr profitieren. Ob das funktionieren wird, also ich habe keinen Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist so, so schwer, das vorauszusehen. Aber ja, sind so ein bisschen die Gedanken dazu.
Schwer abzusehen ist auch insgesamt, was von den Brasilianern so generell zu erwarten ist. Die Qualifikation war extrem rumpelig, gerade im Vergleich zu Argentinien, aber auch im Vergleich zu einem Team wie Ecuador, dem deutschen Gruppengegner. Brasilien hat von den 18 Spielen in der südamerikanischen Eliminatorias 6 verloren, nur 28 Punkte geholt und zur Einordnung damit punktgleich am Ende mit Paraguay gewesen. Paraguay hat sogar nur 4 Spiele verloren. Was macht Hoffnung? Also die Bilanzen aus der Qualifikation sind es ja garantiert nicht.
Was Hoffnung macht, ist Carlo Ancelotti und das letzte Testspiel gegen Panama. Das sind zwei Dinge, wo man sich in Brasilien jetzt hochziehen kann. Was Ancelotti sehr gut geschafft hat, ist so die Defensive zu stabilisieren. Also gerade so in den ersten Spielen, wo er da war, das war eben eine große ja, die waren einfach so anfällig. Sie haben, du hast es schon angesprochen, so viele Spiele verloren, darunter zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte ein Heimspiel in der WM-Quali verloren gegen Argentinien im Maracana. Also es war wirklich das allererste Mal in, ja, weit über 100 Jahren oder nee, ja, 100 Jahren, sagen wir mal, in der WM-Quali, dass Brasilien zu Hause verloren hat. Also so historisch schlecht sind die, muss man eigentlich sagen. Dann hast du natürlich individuelle Qualität, die sehr, sehr gut ist. Du hast, was du nicht hast, ist irgendwie so ein eingespieltes Team. Also auch da super viel verschiedene Spiele. Also genau das, was Argentinien so auszeichnet, dieses eingespielte Team. Auch so ein bisschen diese Einheit. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Brasilien keine Einheit ist, aber das ist, würde ich sagen, von außen betrachtet, nicht so gefestigt, wie man das bei anderen Nationen sieht. Dann holst du eben Carlo Ancelotti, einen der weltbesten Trainer, den du bekommen kannst, auf den man irgendwie 2 Jahre auch gewartet hat, weil er dann immer doch nochmal bei Real verlängert hat. Irgendwie habe ich erst so ein bisschen kritisch gegenüber gestanden, weil ja, hat er jetzt eigentlich überhaupt Bock darauf? Aber so wie er wirkt, wie er sich gibt, wie er dabei ist, glaube ich, hat er schon Bock darauf. Und hat es jetzt so in den letzten Testspielen auch im März und jetzt eben gegen Panama, auch wenn es nur Panama war, das waren 6-2 im Maracana, da war jedes einzelne Tor, war, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber es war wunderschön, also da war alles dabei, da waren herausgespielte Tore, da waren geniale Momente, da waren Distanzschüsse, Vini Junior, der in der Nationalmannschaft überhaupt nicht funktioniert, überhaupt nicht, also da kann ich seine guten Spiele in Seleção an einer Hand abzählen, also wirklich, das ist, wenn du mal das vergleichst mit seinen herausragenden Leistungen beim Real, ist das absurd, aber er trifft jetzt irgendwie auch auf einmal aus fast 30 Metern. Ja, und wenn Ancelotti das alles so angeschaltet bekommt sozusagen, wie das jetzt gegen Panama, nochmal, es ist natürlich nur Panama, kommt, dann bin ich da auf einmal so ein bisschen optimistischer, als ich es jetzt noch vor einem halben Jahr war. Das ist schon ganz cool. Auch so Spiele aus der heimischen Liga wie Danilo, den er jetzt dazu geholt hat, 25, war auch mal kurz bei Nottingham. Finde ich super nice. Also der ist halt in Topform und hat jetzt auch gegen Panama auch ein Tor geschossen. In den Testspielen seinen ersten, im März hat er, glaube ich, auch ein Tor geschossen. Also 3 Spiele, 2 Tore irgendwie als zentraler Mittelfeldspieler, sehr spielfreudig. Und das ist so, was ich gar nicht erwartet hätte. Also dass Ancelotti auch so auf solche Spieler irgendwie schaut. Ja, also ich bin vorsichtig optimistisch jetzt.
Was kann denn Trainer Carlo Ancelotti mit seinem Team realistisch betrachtet erreichen? Also wie sieht so eine realistische Zielsetzung aus für Brasilien diesmal?
Das Selbstverständnis ist so, dass nichts anderes als der 6. WM-Titel rausspringen darf, aus Fansicht. Medialer Sicht ist das sogar auch so ein bisschen, da ist man so ein bisschen realistischer geworden, so durch diese große Durststrecke bei der WM auf jeden Fall. Ja, also Brasilien ist der Rekordweltmeister. Alles andere als irgendwie zu sagen, man will hingehen und versuchen zu gewinnen, kannst du halt auch nicht kommunizieren, kannst du nicht vermitteln. Und ich glaube, es ist alles darauf ausgerichtet, dass Brasilien den 6. WM-Titel holt, aus brasilianischer Sicht. So ein bisschen aus der Außenperspektive, ja, tue ich mich gerade so ein bisschen schwer. Also wie gesagt, vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, so, wenn die es ins Viertelfinale schaffen, wäre schon gut. So wirkt aber jetzt so alles in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen, ja, einfach viel, viel besser, viel ausgewogener. Und wenn Neymar funktioniert in dieser Rolle, die Ancelotti ihm vorgibt, welche auch immer das ist, wenn Neymar da funktioniert, dann will ich gar nichts mehr ausschließen. Also ich glaube nicht, dass Brasilien Weltmeister wird, aber ausschließen kann man's nicht. Es ist halt immer noch Brasilien, ne?
Brasilien gegen Marokko, so laut das Auftaktspiel in Gruppe C. Und direkt danach um 3 Uhr deutscher Zeit in Boston spielen Haiti und Schottland gegeneinander. Das sind die beiden anderen Teams in dieser Gruppe. Für Schottland geht es erstmals seit 1998 wieder bei einer WM an den Start. Für Haiti ist es die 2. WM-Teilnahme überhaupt nach 1974 in Deutschland. Und wir haben diese großartige Geschichte natürlich hier auch im Podcast schon erzählt mit vielen O-Tönen von Josué Duverger, dem Ersatzkeeper von Haiti, der in der Liga 5 in Deutschland spielt, in der Oberliga Rheinland-Pfalz sah für den FC Cosmos Koblenz. Und einmal wollen wir ihn jetzt hier noch kurz vor dem Auftaktspiel hören. Er wird auf der Bank sitzen, wir werden ihn sehen, Haiti gegen Schottland, außerdem eben Brasilien, Marokko in dieser Gruppe. Was ist denn da überhaupt möglich?
I think we have a lot of chance, you know, it's football. I cannot tell you today that we will win 3 games. But of course we play 11 against 11. We of course they're a bigger national team than us. But you know, in football anything can happen. You know, we will not go already. We will not go to the game against Scotland, Brazil, and Morocco already losing 3-0. We start the game 0-0. So I think the chance of 50-50. You know, there's no higher chances or no. We already start the game losing 2-0, 3-0, you know, then I just think that everything is possible, you know, just if we have the right mentality, if we play together, if we suffer together and all those things, you know, and everything is possible, you know. We've seen surprises, you know, and I think in this World Cup there will be a lot of surprises. I really think this, you know. It doesn't mean that we will win 3 games, you know, but there will be surprises, and I think we will be mentally and physically prepared to do our best.
Wer weitere Aussagen von Josué Duverger und seinem spannenden Karriereweg hören will, der hört einfach nochmal rein in die Folge vom vergangenen Montag. Ansonsten muss man sagen, also Haiti trotzdem natürlich klarer Außenseiter, einer der klarsten, vielleicht der größte Außenseiter bei diesem Turnier, auch schon gegen Schottland klarer Außenseiter. Für die Schotten ist da ordentlich Druck drauf, also wenn sie es nicht gewinnen sollten, dann wird das richtig schwierig, hier durch die Gruppe zu kommen, und andererseits bestenfalls einen klaren Sieg einfahren gegen Brasilien und Marokko, könnte man sich dann sogar wahrscheinlich 2 Niederlagen erlauben, und man hätte trotzdem sehr gute Karten, hier dann reinzurutschen in die Runde der letzten 32. Das ist das große Ziel der Bravehearts. Das große Ziel der Türkei dürfte sicherlich ein bisschen mehr sein, als nur die K.O.-Runde zu erreichen. Werden ja von einigen auch als kleiner Geheimtipp gehandelt. Und ich finde mit Fug und Recht, die Gruppe ist vollkommen machbar. Die Türkei spielt um 6 Uhr deutscher Zeit in Vancouver gegen Australien. Ansonsten eben noch USA und Paraguay die Gegner. Und gegen Australien sind sie schon Favorit in einem von 3 6 Uhr Spielen bei diesem Turnier aus deutscher Sicht. Die Türkei mit dem ersten WM-Auftritt seit 24 Jahren, WM-Dritter geworden 2002. Danach gab es aber keine einzige WM-Teilnahme mehr. Sie sind gekommen, um ein bisschen länger zu bleiben in Nordamerika, haben mit Arda Güler und Kenan Yildiz wirklich gerade offensiv eine richtig top besetzte Mannschaft. Hakan Calhanoglu in der Schaltzentrale, ein wichtiger Mann. Allerdings Calhanoglu und Yildiz sind fraglich jetzt hier im WM-Auftaktspiel. Das wird wichtig sein. Die Australier werden darauf setzen, ähnlich wie 2022 wieder alle zu überraschen. Damals sind sie vor Dänemark und Tunesien in einer Gruppe mit Frankreich Zweiter geworden und im Achtelfinale nur knapp gegen den späteren Weltmeister Argentinien ausgeschieden. Diesmal die Voraussetzungen ähnlich, keiner erwartet so richtig viel, aber ja, vielleicht können sie uns alle überraschen. Mittelfeldzentrale ist ein reines St. Pauli-Mittelfeld, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, mit Connor Metcalf und Jackson Irvine, und Stürmer Mohamed Touré, eigentlich Stürmer Nummer 1, der ist fraglich. Und das schließt dann die heutige Folge zum zweiten WM-Tag ab und zur Vorschau auf den dritten WM-Tag. Wir melden uns dann in rund 24 Stunden wieder mit all den Eindrücken. Ein bisschen später kommt die Folge raus, weil wir natürlich das Spiel Australien gegen die Türkei um 6 Uhr morgens noch abwarten werden. Ich bin Kevin Schulte, bedanke mich im Namen auch des gesamten ntv.de Reporterteams hier fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein, und wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt gerne weiter, dass es ihn gibt, teilt das Ding gerne und gebt uns 5 Sterne auf den bekannten Plattformen. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, macht's gut, bis dahin. Ciao.